Eine sonderbare mit einem Eigenleben durchdrungene Metallleiter ratterte den Boden zu und verlängerte sich etwa 40-50 m zum Erdboden hinunter. Ein Mann stieg vorsichtig die Leiter hinunter und trampelte, als er den Boden erreicht hatte, darauf herum. Aus dem Koffer entnahm er einen langen Stab, den er in den Boden steckte. Sich bückend, überprüfte er minutenlang die Markierung an dem Stab und, während er sich erhob, nickte er den anderen zu, dass auch sie sich ihm anschließen sollten. Die kleine Gruppe ging scheinbar ziellos herum und verrichtete Dinge, die für mich keine Bedeutung hatten. Abgesehen davon, hätte ich nicht gedacht, intelligente Erwachsene vor mir zu haben, ich hätte ihre Possen als Spiele spielender Kinder abgetan. Einer hob kleine Steine auf und steckte sie in einen Sack. Einer schlug mit einem Hammer auf den Boden oder rammte, etwas wie Metallstangen ein. Wieder ein anderer, eine Frau, wie ich bemerkte, ging herum und schwenkte kleine klebrige Glasstreifen auf und ab, die sie hastig in Flaschen steckte. All diese Dinge waren mir völlig unverständlich. Schließlich kehrten sie zu ihrem Schiff zurück und betraten die erste Kammer. Sie standen wie wir auf dem Marktplatz still, während bemerkenswerte farbige Lichter aufleuchteten und über jeden einzelnen hinweg bewegt wurden. Ein Licht leuchtete grün, und die anderen farbigen Lichter erloschen. Die Gruppe zog ihre schützenden Kleidungsstücke aus und betraten wieder den Hauptteil des Schiffes. Bald folgte ein großes Getü. Die Frau mit den klebrigen Glasstreifen eilte davon, und steckte jedes einzelne davon in eine metallene Einrichtung. Sie setzte ihr Gesicht darauf, sodass sie durch zwei Röhren blickte, sie drehte an Knöpfen und gab anderen gleichzeitig einen Kommentar ab. Der Mann mit den kleinen Steinen, schüttete sie in eine Maschine, die ein großes Surren auslöste. Plötzlich wurden die Steine, nun zu feinem Pulver reduziert, wieder ausgestoßen. Viele Tests wurden durchgeführt, und viele Gespräche mit dem großen Mutterschiff geführt. Unterdessen trafen von diesem Luftschiff noch andere ein, während die ersten wieder abzogen und zu dem großen Luftschiff zurückkehrten. Und jene, die blieben, kreisten rund um die ganze Welt und warfen Dinge ab, die aufs Land und andere einer anderen Art ins Meer fielen. Zufrieden mit ihrer Arbeit versammelten sich alle kleinen Schiffe wieder, formierten sich zu einer Linie, stiegen auf und verließen die Erdatmosphäre. Eines nach dem anderen kehrte zum Mutterschiff zurück und als das letzte drin war, preschte das große Luftschiff aus der Umlaufbahn und reiste zu anderen Welten in diesem System. So geschah es, dass viele, viele Jahre Erdzeit besetzt waren. Viele Jahrhunderte vergingen auf der Erde. Jedoch in der Zeit eines Schiffes, das durch den Weltraum reist, waren es lediglich Wochen, denn die beiden Zeiten sind verschieden und in gewisser Weise, schwer zu verstehen, doch es ist so. Viele Jahrhunderte vergingen. Und auf dem Lande und unter Wasser gedieh eine raue und grobe Vegetation. Riesige Farne türmten sich mit ungeheuer dicken Blättern himmelwärts und absorbierten die giftigen Gase, während sie bei Tag Sauerstoff und bei Nacht den Stickstoff abgaben. Schließlich und endlich stieg eine weitere Weltraumarche durch die Wolken ab und landete auf einem sandigen Strand. Große Luken wurden geöffnet, und aus dem ellenlangen Schiff entstiegen schwerfällige albtraummäßige Kreaturen. Sie waren so massig, dass die Erde bei jedem Tritt erzitterte, und entsetzliche Lebewesen mit knackenden ledernen Flügeln schwangen sich schwerfällig in die Luft. Die große Arche, die erste von vielen, die über die Jahrhunderte kamen, stieg wieder auf und glitt sanft über das Meer. An den vorher festgelegten Stellen setzte die Arche auf dem Wasser auf und seltsame Geschöpfe sprangen in die Tiefe des Ozeans. Das riesengroße Schiff hob wieder ab und entschwand in den tiefsten Winkeln des Weltalls. Auf der Erde lebten und kämpften, brüteten und starben unvorstellbare Kreaturen. Die Atmosphäre wie auch das Laubwerk veränderte sich, und die Lebewesen entwickelten sich. Äonen vergingen, während vom Observatorium der Weisen, Universen entfernt, Beobachtungen getätigt wurden. Die Erde schwankte in ihrer Umlaufbahn. Sie entwickelte einen gefährlichen Abweichungsgrad. Von der Mitte des Imperiums erschien ein spezielles Schiff, und die Wissenschaftler stellten fest, dass eine Landmasse alleine nicht genügte, um das Meer vom Branden abzuhalten, das die Welt unstabil machte. Aus dem großen Schiff, das tausende von Meter über die Erde schwebte, schoss ein dünner Lichtstrahl hervor. Der exponierte Kontinent der Erde erzitterte und zerbrach in kleinere Massen. Heftige Erdbeben fanden statt. Und mit der Zeit trieben die Massen auseinander und formten Schutzwellen gegen die das Meer, nun geteilt in Meere, vergeblich schlugen. Und die Erde ließ sich in einer stabilen Umlaufbahn nieder. Millionen von Jahren krochen dahin. Millionen von Jahren Erdzeit. Wieder einmal stand eine Expedition vom Imperium bevor. Dieses Mal brachten sie die ersten Hominiden auf die Welt. Seltsame purpurfarbene Wesen wurden ausgeladen. Die Frauen hatten acht Brüste und der Kopf der Männer und Frauen saß quer auf den Schultern, sodass, wenn sie auf die Seite sehen wollten, den ganzen Körper drehen mussten. Die Beine waren kurz, und die Arme waren lang und reichten bis unter die Knie. Sie kannten weder Feuer noch Waffen und dennoch waren sie immer am Streiten. Sie lebten in Höhlen und in den Ästen riesige Bäume, und als Nahrung dienten ihnen Beeren, Gräser und auch die über die Erde kriechenden Insekten. Doch die Beobachter waren nicht zufrieden, denn dies waren nichts als geistlose Wesen, die nicht für sich selber sorgen konnten und auch keine Anzeichen einer Entwicklung zeigten. Unterdessen patrouillierten die Schiffe von diesem Imperium konstant durch das Universum, in dem sich das Sonnensystem befand. Hier wurden auch andere Welten entwickelt. Ein anderer Planet jedoch schritt viel schneller voran als die Erde. Und so wurde ein Patrouillenschiff auf die Erde abkommandiert, wo es landete. Ein paar wenige der purpurfarbenen Eingeborenen wurden gefangen und untersucht, und es wurde entschieden, dass die ganze Rasse ausgerottet werden sollte sowie Gärtner und Kraut vernichten. Die Erde wurde von einer Seuche befallen und alle Hominiden getötet. Die Stimme platzte herein und sagte, in den kommenden Jahren werden deine eigenen Leute auf der Erde dieses System benutzen, um der Hasenplage Herr zu werden. Jedoch deine Leute werden eine Seuche benutzen, die Hasen qualvoll sterben lässt, wir hingegen tun es schmerzlos. Vom Himmel her kam eine weitere Arche und brachte andere Tiere und ganz andere Hominiden. Sie wurden über die Länder hinweg verteilt. Es wurde eine andere Art und vielleicht eine andere Farbe ausgewählt, um mit den Bedingungen dieser Gegend übereinzustimmen. Die Erde dröhnte und rumpelte immer noch. Vulkane schleuderten Flammen und Rauch empor, und die geschmolzene Lava ergoss sich über die Berghänge. Die Meere begannen sich abzukühlen. Das Leben darin veränderte sich, um sich den wechselnden Bedingungen anzupassen. An den beiden Polen war das Wasser kalt, und auf der Erde begann sich das erste Eis zu bilden. Jahrhunderte verstrichen. Die Atmosphäre der Erde veränderte sich. Die riesigen farnähnlichen Gewächse wichen und machten den konventionelleren Bäumen Platz. Die Lebensformen stabilisierten sich. Eine mächtige Zivilisation gedieh. Und rund um die Erde flogen die Gärtner der Erde und besuchten Stadt für Stadt. Jedoch einige unter ihnen wurden mit ihren menschlichen Schützlingen, oder deren Frauen, zu intim. Ein übelgesinnter Priester der menschlichen Rasse überredete eine schöne Frau, einen der Gärtner zu verführen und ihn zu verleiten, verbotene Geheimnisse preiszugeben. Und schon bald war die Frau im Besitze bestimmter Waffen, die sich vormals in der Obhut des Mannes befunden hatten. Und innerhalb von wenigen Stunden hatte sie auch schon der Priester. Durch Verrat stellten gewisse der priesterlichen Kaste atomare Waffen her, unter Verwendung der gestohlenen als Muster. Ein Komplott wurde geschmiedet, in dem einige Gärtner zu einer Feier und Danksagung in einen Tempel eingeladen wurden. Hier, in den heiligen Hallen, wurden die Gärtner vergiftet. Ihre Ausrüstung gestohlen. Auch auf die anderen Gärtner wurde ein dreister Überfall verübt. Und in dem Kampf wurde der Atomreaktor eines am Boden stationierten Raumschiffes durch einen Priester zur Explosion gebracht. Die ganze Welt erschütterte. Und der große Kontinent von Atlantis sank unter die Wellen. In weit entfernten Ländern spalteten Tornados die Berge und rissen die Menschen entzwei. Riesige Wellen stürzten vom Meer herein, und die Welt wurde fast menschenleer außer ein paar wenigen, die vor Schreck wimmernd in weit entfernten Höhlen kauerten. Über Jahre erzitterte und bebte die Erde unter der Auswirkung der Atomexplosion. Über Jahre kamen keine Gärtner die Welt inspizieren. Die Radioaktivität war zu hoch, und die spärlichen Überlebenden brachten eine mutierte Nachkommenschaft zur Welt. Die Pflanzenwelt war angegriffen, und die Atmosphäre ließ nach. Die Sonne war von niedrigen roten Wolken verdeckt. Endlich, nach langer Zeit, bestimmten die Weisen, dass eine weitere Expedition zur Erde reisen sollte, um einen neuen Bestand in ihren entweihten Garten zu bringen. Eine große Arche mit Menschen, Tieren und Pflanzen brach auf, um einmal mehr den weiten Weltraum zu durchreisen. Der alte Einsiedler kippte mit einem Keuchen rückwärts. Erschreckt sprang der junge Mann auf und eilte zu dem gefallenen Alten hin. Die kleine Flasche mit den kostbaren Tropfen war zur Hand, und bald lag der alte Mann auf der Seite und atmete wieder normal. Sie sollten unbedingt etwas essen, Ehrenwerter, rief der junge Mann aus. Ich werde Wasser neben Sie stellen und dann zu der einsamen Meditation sein Sedelei hochklettern, um Tee und Gäste zu holen. Ich werde mich beeilen. Der Einsiedler nickte schwach und entspannte sich, als der junge Mönch eine Schale Wasser neben ihn stellte und die volle Wasserkanne in seine Reichweite rückte. Ich werde die Felsenseite nehmen, sagte er, während er aus der Höhle eilte. Er lief am Fuße des Berges entlang, während er aufwärts blickte und nach Zeichen eines schwachen Pfads Ausschau hielt, der zu einem breiteren Pfad weiter oben führte. Hier 600 Meter höher und 10 Kilometer weiter entfernt befand sich die Ansiedelei, in der schon viele gelebt haben. Auf Anfrage gab es dort Nahrung, Jedoch der Weg war hart, und das Tageslicht war schon jetzt im Niedergang begriffen. Verbissen verlängerte der junge Mönch seine Schritte. Scharf richtete er seinen Blick auf die Felswand, bis er schließlich die schwache Markierung ausmachen konnte, wo er früher schon einmal die Bergwand hochgeklettert war. Bei den gekrümmten und gebogenen Gebüschen wendete er scharf rechts und stieß unmittelbar auf den rohen messerähnlichen Stein, der schon so viele andere entmutigt und veranlasst hatte, den Umweg zu nehmen, der die 10 Kilometer auf mehr als 25 Kilometer verlängerte. Langsam kämpfte er sich aufwärts, immer auf der Suche nach einem Griff, wo keiner möglich schien. Fuß um Fuß stieg er höher. Die Sonne sank unter die weit entfernte Bergkette. Er ruhte eine Weile aus, während der Rittlings auf einem Felsblöckern saß. Bald zeigten sich die ersten silbernen Strahlen des aufgehenden Mondes über der Bergkette und die Felswand oberhalb war genügend beleuchtet, um ihm die Weiterreise zu ermöglichen. Mit krallenden und grabenden Fingern und Zehen erklomm er gefährlich Zentimeter um Zentimeter seines Wegs nach oben. Unter ihm lag das Tal tief im Schatten. Mit einem erleichterten Keuchen kam er oben an und stolperte auf dem engen Trampelpfad weiter, der zu einer Siedelei führte. Halblaufend mit pfeifendem Atem und schmerzenden Gliedern machte er sich noch die restlichen Kilometer auf den Weg. In der Entfernung leuchtete schwach die flackernde Butterlampe, sie schien ein Hoffnungsfeuer für den von der Nacht überraschten Reisenden zu sein. Nach Atem ringend und vor Hunger schwach stolperte der junge Mann die letzten Meter zur Tür der Einsiedelei. Aus dem Innern drang der gemurmelte Gesang eines alten Mannes, der völlig aus dem Gedächtnis betete. Hier würde er kein Religionsmitglied stören, dachte der junge Mönch, als er laut rief: Einsiedleraufseher, ich bin in Not. Das tiefe wiederholende Gemurmel brach ab. Er vernahm das Knacken von alten Knochen, die sich schneller als sonst bewegten, und dann öffnete sich langsam die Tür. Dunkle Konturen zeichneten sich gegen eine einsame Butterlampe ab, die in dem plötzlichen Durchzug flackerte und spuckte. Mit erhobener Stimme kommandierte der alte Priesteraufseher: Wer ist da? Wer bist du, dass du zu dieser Nachtzeit rufst? Langsam bewegte sich der junge Mönch, so dass man ihn sehen konnte. Der Aufseher entspannte sich beim Anblick der roten Robe. Komm herein, bat er. Der junge Mann wankte vorwärts. Die Anstrengung wirkte nach, und er war müde. Kamerad Priester, sagte er, der ehrenwerte Einsiedler, bei dem ich mich aufhalte, ist krank, und wir haben nichts zu essen. Wir hatten gestern nichts zu essen und auch den Tag davor. Es sind keine Händler zu uns gekommen. Wir haben nur Seewasser. Könntest du uns etwas zu essen geben? Der Priesteraufseher gluckste wohlwollend. Essen? Ja, sicher kann ich dir Essen geben. Gerste, bereits gut gemahlen, einen Teeziegel, Butter und Zucker. Ja, aber du solltest lieber ausruhen und nicht noch heute Nacht den Bergpfad überqueren. Ich muss, Kamerad Priester, rief der junge Mönch aus, der Ehrenwerte hungert. Und Buddha wird mich beschützen. Dann bleibe eine Weile und esse ein wenig und trinke Tee, es ist alles bereit. Esse und trinke, und ich werde unterdessen einen Schultersack für dich packen. Ich habe genug. So kam es, dass der junge Mann in der Lotusposition saß und demütige Dankesbezeigungen für die freundliche Aufnahme vorbrachte, die ihm so selbstverständlich gewährt wurde. Er saß, aß Sampe und trank starken Tee, während der alte Aufseher allen Klatsch und Neuigkeiten ausplauderte, die die gut bediente Ansiedelei gehört hatte. Seine Heiligkeit war auf Reisen. Der große Herr Abt von Dreppung hatte geringschätzige Bemerkungen über einen anderen geäußert. Die Akademie der Disziplinerbeamten bedankte sich bei einer Bewachungskatze, die unter gewissen Händlern einen Wiederholungsdieb gestellt hatte. An einem Bergpass hatte man einen Chinesen aufgelauert, und als er zu fliehen versuchte, so wurde erzählt, rutschte er über den Abhang hinunter und fiel ein paar hundert Meter in die Tiefe, er hatte sämtliche Knochen gebrochen und war ohne weitere menschliche Hilfe für die Geier bereit. Doch die Zeit stand nicht still. Schließlich, und nur sehr ungern, erhob sich der junge Mönch und nahm den ihm angebotenen Sack entgegen. Mit Worten des Dankes und einem Lebewohl verließ er die Einsiedelei und machte sich vorsichtig auf den Rückweg. Der Mond stand nun hoch, und das Licht schien silbern und hell. Der Weg war gut zu erkennen, jedoch die Schatten waren von einer solch intensiven Schwärze, die nur jene kennen, die an hochgelegenen Orten wohnen. Bald erreichte er den Grat, wo er den sicheren Weg verlassen musste. Er kletterte über den Abgrund hinaus und ließ sich vorsichtig und langsam über den Rand hinuntergleiten. Mit unendlicher Sorgfalt stieg er, nur durch das Gewicht auf seinen Schultern etwas behindert, Zentimeter um Zentimeter abwärts, Fuß um Fuß. Vorsichtig hielt er sich mit den Händen, während er mit den Füßen einen sicheren Halt suchte und sein Gewicht von den Händen auf die Füße und von den Füßen auf die Hände verlagerte. Schließlich, mit dem sich neigenden Mond über ihm, erreichte er sicher den dunklen Talboden. Seinen Weg von Fels zu Fels tastend, kam er langsam voran, bis er vor sich das rote Glühen des Feuers am Höhleneingang sah. Er hielt nur inne, um noch ein paar Zweige aufzulegen, dann torkelte er hinein und sank zu Füßen des alten Einsiedlers, den er gerade noch im reflektierenden Licht des Feuers vom Höhleneingang sehen konnte. Kapitel 10. Der alte Einsiedler erholte sich sichtlich, und der heiße Tee mit einem Stück Butter und einer guten Dosis Zucker tat seine Wirkung. Die Gäste war fein gemahlen und gut geröstet. Und die Flammen des Feuers schienen wieder heitere durch den Eingang der Höhle. Es war schon zuvor gerückter Stunde zwischen Nacht und Morgengrauen. Die Vögel schliefen noch immer in den Zweigen, und außer den Nachtgeschöpfen auf Streife, war nichts zu vernehmen. Der Mond, inzwischen über den Himmel gesegelt, ließ sich nun weit hinter der Bergkette nieder. Und von Zeit zu Zeit zogen der kalte Nachtwind auf, raschelte durch die Blätter und wirbelte die Funken des nun größeren Feuers in die Luft. Der alte Mann erhob sich beschwerlich und wankte mit steifen Gliedern in seine innere Kammer. Der junge Mönch wälzte sich herum und fiel noch bevor sein Kopf den hart gepressten Sand berührte in einen tiefen Schlaf. Die Welt rundherum war ruhig. Die Nacht wurde noch dunkler mit einer Dunkelheit, die ankündigte, dass die Morgendämmerung nicht mehr weit war. Von oben kullerte ein einzelner Stein herab, um auf dem Felsboden darunter zu zerschlagen, dann war wieder alles ruhig. Die Sonne war schon weit fortgeschritten, als der junge Mönch in eine Welt voller Schmerzen, mit steifen Gliedern, müden Muskeln und Hunger erwachte. Verbotene Worte in den Bart murmelnd, stand er mühsam auf, griff zur leeren Wasserkanne und trottete aus der Höhle. Das Feuer hatte eine angenehme rote Ascheglut. Hastig warf er ein paar kleine Zweige hinein und legte noch größere oben auf. Wehmütig begutachtete er den sich schnell verringernden Holzhaufen. Verdrießlich sann er über die Schwierigkeiten des Nachschubs von immer weiter hernach. Hinauf auf die Felswand blickend, schauderte es ihn unwillkürlich, als er über seine Kletterpartie von letzter Nacht nachdachte. Doch, aber jetzt schnell zum See und Wasser holen. Heute müssen wir lange reden, sagte der alte Einsiedler, als sie ihr mageres Frühstück beendet hatten, denn ich fühle, dass mich die himmlischen Gefilde zur Beeilung rufen. Es gibt eine Grenze, was der Körper ertragen kann, und ich habe des Menschen zugeteilten Lebensspanne weit überschritten. Der junge Mann sah traurig aus, er hatte eine tiefe Zuneigung und Respekt für den Alten entwickelt und dachte, dass sein Leiden eigentlich viel zu groß war. Ich bin bereit, wenn Sie es sind, Ehrenwerter, sagte er, aber lassen Sie mich noch Ihre Schale mit Wasser füllen. Er erhob sich, spülte die Schale aus und füllte sie mit Frischem. Der alte Einsiedler begann, an dem Bildschirm vor mir erschien riesengroß und schwerfällig die Arche. Ein Schiff, das den Potala und die ganze Stadt Lhasa Samsera und dem Drepung Lama Kloster verschlungen hätte. Es hatte einen riesigen Umfang, dass die Menschen, die aus ihm herausströmten im Vergleich so klein waren wie beschäftigte Ameisen im Sand. Riesige Tiere wurden ausgeladen als auch Scharen neue Menschen. Alle schienen benommen und geduckt zu sein, vermutlich, um sie vom Kämpfen abzuhalten. Männer mit merkwürdigen Dingen an den Schultern flogen, wie die Vögel fliegen, herum und hüteten die Tiere und die Menschen, die sie mit aus Metall gefertigten Ruten ansprunten. Das Schiff flog rund um die Welt und landete an vielen Punkten, um Tiere verschiedener Art zurückzulassen. Menschen, die weiß waren, andere, die schwarz waren und einige waren gelb. Kleine Menschen, große Menschen. Menschen mit schwarzen Haaren und jene, deren Haare weiß waren. Tiere mit Streifen, Tiere mit langen Hälsen und einige ohne Hälse. Es war mir nicht bekannt, dass es so viele verschiedene Arten von Lebewesen, so viele Farben und Größe geben konnte. Einige der Meerestiere waren so riesengroß, dass ich eine Zeit lang nicht verstand, wie sie sich fortbewegen konnten, jedoch im Meer erschienen sie so behende wie die Fische in unseren Seen. Unaufhörlich flogen kleine Schiffe durch die Luft mit Leuten, die die neuen Bewohner der Erde überwachten. Auf ihren Streifzügen zersprengten sie große Herden und vergewisserten sich, dass die Tiere und die Menschen über den ganzen Globus verteilt wurden. Die Jahrhunderte vergingen, und der Mensch war immer noch nicht in der Lage, ein Feuer zu entfachen oder aus Stein ein grobes Werkzeug zu formen. Die Weisen tagten und entschieden, dass der Bestand verbessert werden musste, indem man einige Hominiden einführte, die intelligenter waren und wussten, wie man ein Feuer entfachte und mit Feuersteinen umgehen konnten. So vergingen die Jahrhunderte. Und die von den Gärtnern der Erde eingesetzten neuen männlichen Exemplare zur Verbesserung des menschlichen Bestands entwickelten sich nach und nach von der feuersteinschlagenden zur feuerentfachenden Stufe. Nach und nach wurden Häuser gebaut und Städte gebildet. Und immer gingen die Gärtner mitten unter den menschlichen Wesen einher, und die Menschen betrachteten sie als Götter der Erde. Die Stimme unterbrach und sagte, es würde wenig Sinn machen, die endlosen Schwierigkeiten zu verfolgen, mit denen diese neue Kolonie der Erde zu kämpfen hatte. Ich werde Ihnen für Ihre eigene Schulung sozusagen nur die herausragendsten Punkte erwähnen. Punkt 208. Und während des Sprechens werden uns die passenden Bildausschnitte gezeigt, sodass Sie gleichzeitig die Bedeutung der Sache erfassen können. Das Imperium war groß, sagte die Stimme, jedoch aus einem anderen Universum kamen gewalttätige Leute daher, die uns unseren Besitz zu entreißen versuchten. Diese Leute waren menschenähnliche Wesen und hatten hornige von der Schläfengegend ausgehende Auswüchse auf ihren Köpfen. Und sie hatten einen Schwanz. Diese Leute waren von außerordentlich kriegerischer Natur. Es war sowohl ihr Sport als auch ihre Arbeit. Mit schwarzen Schiffen stießen sie in dieses Universum vor und verwüsteten Welten, die wir vor noch gar nicht allzu langer Zeit besiedelt hatten. Im Weltraum fanden verheerende Schlachten statt. Welten wurden vernichtet. Welten explodierten und gingen in Rauch und Flammen auf und ihre Trümmer versperren als Asteroidengürtel die Weltraumwege bis zum heutigen Tag. Selbst die Atmosphäre von einst fruchtbaren Welten wurde zerstört und alles, was da lebte, kam ums Leben. Eine Welt stieß gegen eine andere und ein leichter Abprall schleuderte sie gegen die Erde. Die Erde erzitterte und erschütterte und wurde in eine andere Umlaufbahn gestoßen, sodass die Erdumtage länger wurden. Und während der leichten Kollision schossen von den zwei Welten gigantische elektrische Entladungen empor. Der Himmel entflammte erneut. Und auf der Erde starben viele Menschen. Große Überschwemmungen überfluteten die Welt, und die mitleidenden Gärtner eilten in ihren Archen umher und versuchten, Menschen und Tiere an Bord zu nehmen, um sie in Sicherheit auf höheres Gebiet zu bringen. In späteren Jahren, sagte die Stimme, würde dies in allen Ländern auf der Erde zu falschen Legenden führen. Jedoch im Weltraum war die Schlacht gewonnen. Die Streitkräfte des Imperiums besiegten die üblen Angreifer und machten viele Gefangene. Der Prinz der Angreifer, Prinz Satan, flehte um sein Leben und sagte, dass er die Leute des Imperiums viel lehren könne. Und er sagte, dass er jederzeit für das Gute der anderen arbeiten würde. Sein Leben und die einiger seiner führenden Leute wurden verschont. Nach einer Periode der Gefangenschaft machte er deutlich, dass ihm viel daran läge, mitzuhelfen, das Sonnensystem, das er so geschändet hatte, wieder aufzubauen. Und da die Admirale und Generäle des Imperiums Männer von gutem Willen waren, konnten sie sich in anderen keine Verräterei und üblen Absichten vorstellen. Sie akzeptierten das Angebot und setzten Prinz Satan und sein Offiziersverband unter die Aufsicht des Imperiums. Auf der Erde waren die Eingesessenen von den Geschehnissen, die sie erlitten hatten, halb wahnsinnig. Die Überschwemmungen und die flammenden Wolken hatte sie arg dezimiert. Ein neuer Bestand von entlegenen Planeten, wo einige Menschen überlebt hatten, wurde hergebracht. Die Länder und selbst die Meere waren nun anders. Und durch die völlig veränderte Umlaufbahn hatte sich auch das Klima verändert. Nun gab es einen heißen Äquatorialgürtel, und in den Polargegenden bildete sich meterdickes Eis. Eisberge brachen von den Hauptmassen ab und strömten in die Meere. Riesige Tiere starben in der plötzlichen Kälte. Und auch die Wälder brachen unter den drastisch veränderten Lebensbedingungen zusammen. Nur sehr langsam stabilisierten sich die Bedingungen. Und einmal mehr begannen die Menschen eine Art Zivilisation aufzubauen. Doch die Menschen waren nun sehr kriegerisch geworden und verfolgten all jene, die schwächer waren. Routinemäßig setzten die Gärtner neue Exemplare ein, sodass sich der Grundbestand verbessern würde. Die Entwicklung des Menschen schritt voran, und langsam entwickelte sich eine bessere Wesensart. Doch die Gärtner waren nicht zufrieden. Es wurde beschlossen, dass mehr Gärtner auf der Erde leben sollten. Gärtner und ihre Familien. Aus praktischen Gründen wurden hohe Berge oder hochgelegene Orte als Standorte benutzt. Über einem östlichen Land ließen sich ein Mann und eine Frau in ihrem Raumschiff nieder und schlugen ihren Sitz auf einer angenehmen Berghöhe auf. Izanagi und Izanami wurden die Beschützer und Gründer der japanischen Rasse, und Minus die Stimme klang traurig und ärgerlich zugleich Minus. Einmal mehr wurden falsche Legenden in Umlauf gesetzt, weil diese beiden, Izanagi und Izanami, aus der Richtung der Sonne kamen, glaubten die Einheimischen, dass sie der Sonnengott und die Sonnengöttin war, die gekommen waren, um unter ihnen zu leben. Auf dem Bildschirm vor mir sah ich die blutrote Sonne, die immer noch voll am Himmel stand. Und wie aus ihr heraus, stieg, von den Sonnenstrahlen der untergehenden Sonne reflektiert, ein rotfarbenes und glänzendes Raumschiff herab. Das Schiff sank weiter und schwebte dann langsam kreisend umher. Schließlich, als sich die roten Strahlen der Abendsonne auf den schneebedeckten Berggipfeln widerspiegelten, ließ sich das Schiff hoch oben an der Flanke des Berges auf einer flachen Ebene nieder. Die letzten Sonnenstrahlen ließen den Mann und die Frau, die aus dem Schiff ausstiegen, sich umsahen und wieder einstiegen, aufleuchten. Die gelbhäutigen Einheimischen lagen von der Herrlichkeit des Geschehens übermannt demütig vor dem Schiff, während sie in respektvollem Schweigen warteten und dann in der Dunkelheit der Nacht dahin schmolzen. Punkt 211, das Bild wechselte. Ich sah erneut einen Berg in einem weit entfernten Land. Wo wusste ich nicht, doch die Information wurde mir gleich darauf gegeben. Vom Himmel her kamen Raumschiffe, die herumkreisten, und dann langsam in Formation abstiegen, bis auch sie an der Flanke eines Berges niedergingen und ihn in Besitz nahmen, die Götter des Olymp, sagte die Stimme in einem sarkastischen Ton, die sogenannten Götter, die dieser jungen Erde so viele Heimsuchungen und Leiden gebracht hatten. Diese Leute mit dem früheren Prinz Satan unter ihnen, kamen, um sich auf der Erde niederzulassen. Doch das Zentrum des Imperiums war weit weg. Langeweile und die Anstiftungen Satans führten dazu, diese jungen Männer und Frauen, die zur Weiterbildung mit dieser Aufgabe der Erde beauftragt worden waren, vom rechten Weg abzubringen. Zeus, Apollo, Theseus, Aphrodite, die Töchter Kadmos und viele andere bildeten diese Mannschaft. Und der Kurier Merkur eilte auf der ganzen Welt von Schiff zu Schiff und überbrachte Botschaften und Skandale. Die Männer wurden von dem Wunsch nach den Frauen anderer Männer übermannt, während die Frauen selber alles daran setzten, den Männern, die sie sich wünschten, nachzujagen. Am Himmel über der Welt fanden wilde Hetzjagden in dahineilenden Schiffen statt, während die Frauen auf die Männer oder die Ehemänner auf durchgebrannte Frauen Jagd machten. Und die unwissenden Erdbewohner beobachteten diese sexistische Tun jener, von denen sie annahmen, dass sie Götter wären. Sie dachten, dass dies nun die Art und Weise wäre, wie sie leben sollten. Und so begann eine Zeit der Ausschweifungen, in der alle Gesetze von Anstand grob missachtet wurden. Verschiedene listige Einheimische, die aufgeweckter waren als der Durchschnitt, setzten sich selbst als Priester an und gaben vor, die Stimmen der Götter zu sein. Doch die Götter waren mit ihren Orgien viel zu beschäftigt, um davon Kenntnis zu nehmen. Die Orgien führten zu weiteren Ausschreitungen und zu Morden, die so zahlreich waren, dass die Neuigkeit davon schließlich bis zum Imperium durchsickerte. Die einheimischen Priester, jene, die vorgaben, die Vertreter der Götter zu sein, schrieben in der Folge all das Geschehene nieder und veränderten das Gesagte, um ihre eigene Macht entsprechend zu erhöhen. Doch es war in der Weltgeschichte schon immer so gewesen, dass nicht das, was wirklich geschehen war, niederschrieben wurde, sondern das, was die eigene Macht und Ansehen stärkte. Die meisten der Legenden kommen nicht einmal annähernd an das heran, was sich wirklich ereignet hat. Ich wurde zu einem anderen Bildschirm gerückt. Hier befand sich eine weitere Gruppe von Gärtnern oder Göttern. Horus, Osiris, Anubis, Isis und viele andere. Auch hier fanden Orgien statt. Auch hier war ein früherer Leutnant des Prinz Satans am Werk und versuchte, alle Bemühungen für diese kleine Welt Gutes zu schaffen zu sabotieren. Und auch hier waren die nicht zu umgehenden Priester am Werk und schrieben ihre endlosen und ungenauen Legenden darüber. Und so gab es einige unter ihnen, die sich ihren Weg an das Vertrauen der Götter eingeschlichen hatten, und gelangten auf diese Weise zu wissen, dass normalerweise für die Erdbewohner, zu ihrem Eigenschutz, verboten war. Diese Einheimischen gründeten einen Geheimbund in der Absicht, noch mehr verbotenes Wissen zu stehlen und die Macht der Gärtner an sich zu reißen. Doch die Stimme fuhr mit Sprechen fort, wir hatten mit gewissen Einheimischen sehr viele Schwierigkeiten, und mussten aufgrund dessen sehr repressive Maßnahmen ergreifen. Einige einheimische Priester hatten den Gärtnern Ausrüstungsgegenstände gestohlen, die sie nicht kontrollieren konnten und auf der Erde Seuchen auslösten. Eine große Anzahl Leute starben. Und selbst das Getreide war davon betroffen. Inzwischen hatten gewisse Gärtner, unter der Kontrolle des Prinz Satans, eine Hauptstadt der Sünder in den Städten Sodom und Gomorra errichtet. Städte, in denen jede Form von Laster, Perversion oder böses Tun als Tugend angesehen wurde. Der Meister des Imperiums warnte Satan eindringlich, Abstand davon zu nehmen und sofort damit aufzuhören. Doch Satan spottete nur. Einige der rechtschaffenen Einwohner von Sodom und Gomorra wurden aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Und dann, an einem festgesetzten Tag, flog ein einsames Schiff darüber und warf ein kleines Paket ab, worauf die Städte in Rauch und Flammen aufgingen. Große pilzförmige Wolken stiegen in den bebenden Himmel, und am Boden blieb nichts als Zerstörung, Bruchsteine und geschmolzener Felsen übrig sowie unglaublich viele Trümmer der zerstörten menschlichen Wohnungen. In der Nacht legte sich eine fahle purpurne Ausstrahlung über die Gegend. Und nur wenige entkamen dem Massenvernichtungstod. Dieser heilsamen Warnung folgend, wurde entschieden, alle Gärtner von der Erde abzuziehen und mit den Bewohnern keinen Kontakt mehr zu unterhalten, sondern sie, als von der Ferne gelenkte Exemplare zu behandeln. Es würden sich aber dennoch Patrouillen in die Atmosphäre begeben. Die Welt und ihre Bewohner würden gleichwohl beaufsichtigt werden, jedoch ohne offizielle Kontakte. Stattdessen wurde entschieden, auf der Erde speziell geschulte Einheimische einzusetzen, die ausgesetzt würden, wo sie von entsprechenden Leuten leicht gefunden werden konnten. Der Mann, der später als Moses bekannt wurde, war ein Beispiel. Eine geeignete einheimische Frau wurde von der Erde weggebracht und mit einem Samen, der die nötigen Eigenschaften aufwies, befruchtet. Das ungeborene Kind wurde telepathisch